Welcome to the most dangerous road in Nepal. Und ich so, was? Das ist eine flache Straße. Und er so, ja, da sterben die meisten Leute in ganz Nepal wegen den Tigerangriffen. Und ich so, ja, dürfen wir mit dem Rad durchfahren? Und die lächeln halt, ja, ja, sicher, das passt schon. Nie den Rücken zum Dschungel zeigen, aber sonst kann nichts passieren.
Also eigentlich genießen, wenn man einen Tiger genau sieht, ja.
Während ich aktuell auf meiner jährlichen Gruppenreise in Finnland unterwegs bin, geht es in dieser Folge auf außergewöhnliche Weltreise. David und Julia aus Österreich, die alles hinter sich gelassen haben, um die Welt mit dem Fahrrad zu erkunden und das ohne Plan bzw. vorher mit Fahrrädern so richtig in Berührung zu kommen. Und wer war schuld? YouTube und Off the Path. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Tatsächlich sind die beiden ohne großartige Fahrraderfahrung einfach drauf los. Aus einem Impuls heraus haben sie sich Räder zusammenstellen lassen und sind dann damit einmal bis nach Nepal. Eine Wahnsinnsgeschichte, die viel Mut beweist. David und Julia nehmen uns mit auf die Höhen und Tiefen einer solchen Reise und wollen damit auch anderen Mut machen, sich mehr zu trauen und auf ihr Bauchgefühl zu hören. Freut euch auf eine spannende Reise. Auf ihrem Blog ride.aut.com und Instagram teilen sie ihre unglaublichen Erlebnisse, darunter wie sie wochenlang im Regen gefahren sind, die unglaubliche Gastfreundschaft, an die sie sich erst einmal gewöhnen mussten und auch einige tierische Erlebnisse mit Bären, Wildschweinen und anderen Gefährten. Übrigens sind die neuen Termine für unsere vorerst letzte Finnlandreise nun für 2026 online. Ich freue mich, wenn ihr mich im Februar nächstes Jahr begleitet. Wir sind der einzige Reiseveranstalter, soweit ich weiß, der eine dreitägige Hundeschlittentour in Finnisch Lappland anbietet. Darüber hinaus gibt es noch weitere geniale Abenteuer. Schneemobiltour direkt vom Flughafen. Arctic River Floating, richtig geil by the way. Schneeschuhwanderung und viel mehr. Schaut gerne auf www.offthepath.com/Gruppenreisen rein. Dort findet ihr alle unsere Angebote. Und wenn Finnland zu kalt ist, wir bieten auch Reisen nach Namibia im April, Botswana im Mai und Costa Rica im September an. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Servus, hallo.
Hallo, freut uns.
Ich freue mich sehr, denn zu diesem Gespräch hat es ein bisschen gedauert. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt uns letztes Jahr eine Nachricht geschrieben, die in unseren Kanälen irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute sprechen. Ihr habt mir letztes Jahr geschrieben, ich lese es mal einmal ganz kurz vor, also ist ein längerer Satz, längere Intro, aber ich nehme einen Teil daraus. Ich glaube, da wart ihr nämlich irgendwo in Griechenland oder der Türkei. Was uns bisher passiert ist, die ersten 6 Wochen, fast nur Regen, ein ausgerenktes Steißbein, Tiere haben in der Nacht unseren Essensrucksack gestohlen, Bären kamen uns gefährlich nahe, eine Woche haben wir freiwillig in einem Dogshelter in Griechenland mitgearbeitet und eine Spendenaktion gestartet. Ich glaube, das habt ihr in der Türkei geschrieben.
Ja,
danach ist nochmal richtig viel passiert. Ihr seid mit dem, übrigens nur mal so zur Intro, ihr seid also mit dem Fahrrad gefahren, dann seid ihr mit dem Rad noch bis nach Nepal gefahren. Nicht am Stück, sondern halt immer wieder irgendwie auch mal einen Flieger oder so genommen. Ihr habt die arabische Halbinsel gemacht, die euch wahnsinnig gut gefallen hat. Dann habt ihr Indien gemacht, was auch ziemlich krass war. Und dann halt irgendwie am Ende wart ihr in Nepal und dann noch ein bisschen durch Europa. Das jetzt innerhalb von einer Stunde zu besprechen, wird eine Challenge, aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und David, Julia, herzlich willkommen zum Off the Path Podcast.
Danke, ja, danke.
Jetzt do it.
Eigentlich nicht mehr gerechnet. Also ja, ich weiß, David hat die Nachricht verfasst und wir haben dich immer verfolgt schon in Instagram und auch den Podcast gehört. Aber jetzt auf einmal kommt die Nachricht zurück, da haben wir uns sehr gefreut für die Einladung.
Ja, danke. Der Off the Path Podcast hat uns sehr viel Motivation vor der Reise gegeben. Mhm. Also falls irgendwer überlegt, sollte so eine Reise machen oder nicht, dann vielleicht gut zuhören jetzt.
Das freut mich sehr, denn das Thema Radfahren und Fahrradweltreise ist ja schon auch immer wieder, das wir hier behandeln. Wir haben viele Radreisende hier zu Gast und ich finde das so spannend, weil man kann sich alle anhören, denn jede Geschichte ist anders und jeder hat einfach seine Erlebnisse. Aber ich bin gespannt, was ihr am Ende sagt, aber von dem, was ich gesehen habe, jeder sagt, mach es, es lohnt sich, es ist einfach das Geilste auf der Welt. Und diese Message versuchen wir jetzt mal so ein bisschen rüberzubringen. Und diese Erlebnisse, die ihr erlebt habt und die auch natürlich viele andere schon erlebt haben, die sind einfach einzigartig. Ganz vorweg, was ich gerade auf Instagram gesehen habe, ich war gerade auf eurem Profil, ihr kommt aus Freistadt.
Ja, genau.
Du warst gerade
in Österreich. Ich war gerade in Freistadt in Oberösterreich. Da ist meine Tour durch Österreich geendet. Und wie schön ist Freistadt bitte? Also zumindest die Innenstadt. Ich habe nicht alles gesehen. Ich bin ja mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Aber so euer Marktplatz und so, das ist ja richtig schön.
Ja. Na, du warst direkt in Freistadt. Das haben wir nicht mitbekommen.
Nein, das haben wir nicht
mitbekommen. Dann hätten wir dich eingeladen. Das ist nicht mehr weit weg zu uns.
Ist schön. Ja. Du hast wahrscheinlich auch schon alles gesehen, weil es ist sehr klein in Freistadt.
Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Das ist halt einfach so, wie man sich einfach vorstellt, ne? Also das Wetter war halt einfach noch perfekt. Dann habt ihr euren Brunnen da. Ja. Sehr geiles Essen. Ich glaube, ich war im Foxy-Essen.
Oh ja.
Habe ich das richtige Restaurant ausgewählt?
Ja, also es gibt keine schlechten Restaurants in Freistadt. Und der Tortenweltmeister wäre Erhaus Niedenberg gewesen.
Okay, ja. Aber also mega cool. Deswegen hatte ich, als ich das vorhin gesehen habe, dachte ich, cool. Hätten wir das vorher gewusst, hätte man sich auf einen Drink oder Mittagessen treffen können. Hätten wir beide feiern können. Hätten wir feiern können, dass ihr eure Tour beendet habt. Und dass ich meine Tour dort beendet habe.
Ja, lustig. Aber so passt es jetzt auch.
Genau. Ich freue mich. Lass uns mal jetzt über eure Reise sprechen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr so eine Tour gemacht habt? Also ich weiß, dass ihr vorher eigentlich was anderes vorgehabt habt. Ihr wolltet eigentlich weit wandern. Das war eure eigentliche Idee. David, das hat aber bei dir körperlich nicht so ganz funktioniert, ne? Wie seid ihr darauf gekommen, eine Fahrradweltreise zu machen?
Also grundsätzlich haben wir noch ein Abenteuer gesucht, weil wir waren bei der Bank und haben sie jetzt Baugründe angeschaut und Eigentumswohnungen zum Kaufen. Und die Bank hat dann einfach gesagt, das ist unmöglich für uns oder wie viel hätten wir sparen müssen und das wäre uns viel zu viel gewesen. Und da haben wir eigentlich gar nicht gewusst, was wir mit dem Ersparten machen sollen, weil wir brauchen kein großes Auto, Hotelurlaube sind uns zu langweilig und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein Abenteuer. Durch das, dass ich in den letzten 3 Jahren 2 schwere Knieverletzungen gehabt habe, das sind schon 4 Jahre, war das Weitwandern gleich draußen, weil es haben mir 2 Ärzte gesagt, dass ich nicht mehr Radfahren kann, weil es ich war körperlich in so einem desaströsen Zustand. Aber ich habe gewusst, wenn ich genug Physio-Übungen mache und Yoga mache, dann packe ich das irgendwie. Und so haben wir sich für die Fahrradreise entschieden.
Also wir sind dann über YouTube-Dokumentationen, über YouTube-Videos auf eigentlich die Art vom Fahrradreisen gekommen. Wenn man sagen darf, Angie und Reini von Saddle Stories haben uns natürlich da sehr motiviert oder das irgendwie, so haben wir das kennengelernt, wie so eine Reise funktionieren kann.
Vorher haben wir überhaupt gar nicht gewusst, dass das funktioniert und dann plötzlich fallen auf, dass beim Off the Path Podcast auch Fahrradreisen gibt.
Ja, genau.
Vorher dachte ich, was ist Fahrradreisen? Keine Ahnung, was das ist.
Du hast immer die Weitwanderungen angehört, gell, beim Podcast.
Ja, und dann ist die Idee jetzt gekommen und irgendwie haben wir dann geschaut, wie man so ein Fahrrad baut und haben da jemanden aus Wien angerufen, der was das macht. Und der hat gesagt, ja, kommt's morgen vorbei am Abend. Dann sind wir mit dem Zug eingestiegen und haben gar keine Ahnung von irgendwas gehabt, was man da braucht. Und der hat uns jedes Teil gesagt, was uns draufbaut. Und dann hat er nach 3 Stunden, glaube ich, gesagt, macht das jetzt oder nicht? Soll ich's bauen? Und wir so, ja, okay.
Und er hat schon begonnen zum Fahrrad zusammenschrauben und die Teile zusammensuchen. Und wir sind dann nur raus aus dem Geschäft. Ich glaube, es war schon 9 Uhr am Abend. Okay, wir müssen auf Fahrradreise gehen. Es ist jetzt fix.
Geil, also ihr habt also wirklich nur mit Inspiration ein Fahrrad gekauft, ohne vorher groß Erfahrung in diesem Bereich zu haben.
Überhaupt gar keine.
Genau, gar keine. Also, ich war vorher noch nie campen. Also ich bin noch vorher nie in einem Zelt gelegen.
Geil. Also ihr seid, also okay, also dann nochmal. Ihr seid nur mit Inspiration in einen Fahrradladen gegangen, ohne jegliche Fahrraderfahrung oder Campingerfahrung. Und dann habt ihr, ich weiß, wie viele Nächte im Zelt verbracht?
Das weißt du.
Keine Ahnung. Das muss jetzt,
aber auf unserer Webseite steht
es
zusammen.
Aber es sind extrem viele. Also ihr seid, wie lange seid ihr unterwegs gewesen? Über ein Jahr, oder?
Ja, genau.
14 Monate und viel im Zelt.
Also fast die Hälfte im Zelt, natürlich. Ja. Aha. Genau.
Mega, ja. Mega. Das erfordert richtig, also richtig viel Mut. Richtig viel Mut und ein bisschen Naivität. Ja.
Also wir sagen, wir haben irgendwie in uns drinnen so das Gefühl gehabt, ja, das ist genau jetzt das Richtige. Da haben wir jetzt genau das gefunden, was wir jetzt machen können. Das wird was, aber haben uns vielleicht auch nicht so richtig drauf versteift, dass das jetzt auch dann mit dem Fahrrad, 100% müssen wir immer mit dem Fahrrad unterwegs sein, sondern haben uns auch dann offen gelassen, wir können mit dem Zug weiterfahren, Pausen machen, anders weiterreisen oder mal nur für 3 Monate und dass wir dann wieder gleich zurückkommen. Wir haben es sehr offen gelassen, damit wir dann nicht zu viel Druck verspüren, schon am Anfang.
Also unser Ansatz war von Anfang an, falls wir noch 2 Wochen sagen, uns juckt das Fahrradfahren nimmer, dann schickt man die Fahrräder nach Hause und reisen anders. Es war nie der Plan, dass wir so viel mit dem Fahrrad fahren.
Ja. Es hat uns auch keiner zugetraut.
Ja, darüber sprechen wir auch noch gleich, wie die Menschen um euch herum darauf reagiert haben. Denn wenn ihr so spontan euch dazu entschieden habt, dann habt ihr bestimmt auch nirgendwo Bescheid gegeben, dass ihr sowas vielleicht machen wollt oder wann ihr losfahrt. Aber das, wo man sich dann doch ein bisschen drauf vorbereiten muss, ist ja dann körperlich, ne? Also die Ärzte haben gesagt, Fahrradfahren geht gar nicht. Ihr habt jetzt mal Yoga so ein bisschen angesprochen. Mhm. Wie viel hat denn Yoga und Physio dazu beigetragen, dass ihr das überhaupt machen konntet? Oder beziehungsweise David, dass du das machen konntest?
Also ich war so viel beim Physiotherapeuten, dass der, glaube ich, zeitweise sowas wie mein bester Freund war. gerade während Covid und so. Und auch danach und dann habe ich die 2. Knieverletzung gleich bekommen, also gleich im 1. Jahr, wo ich fit war, beim Wandern im Balkan. Und dann bin ich wieder zur Physiotherapie und zum Osteopathen. Und dann bin ich draufgekommen, also die Julia hat sehr gerne Yoga gemacht und bin manchmal mitgegangen in die Kurse und bin dann draufgekommen, es ist sehr ähnlich, also die Physioübungen und das Yoga. Und mein Ansatz war so auf der Art, scheiß drauf, Yoga ist günstiger wie ein Physio, wie ein Physiotherapeut. Und ja, ich habe dann gemerkt, plötzlich kann ich wieder Treppen hinabgehen, ich kann wieder Fahrrad fahren, ich wieder wandern können, habe ich gewusst, wenn ich es langsam angehe, schaffe ich das. Also zumindest den Donauradweg schaffe ich, wenn ich langsam fahre.
Und du hast dich sehr halt auf die Gelenke konzentriert und sehr viel die so Gelenksübungen gemacht, zu mobilisieren, dass das einfach gut läuft. Gar nicht so viel auf Kondition aufbauen, die kommt dann eher auf der Fahrradreise. Mehr so auf die Mobilität und oder Flexibilität,
Man muss so schon, es waren vor der Reise schon 2-3 Jahre jeden Tag. Also es hat sehr selten einen Tag gegeben, wo ich nichts gemacht habe.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr von jetzt auf gleich quasi losfahren konntet. Oder war der Heilungsprozess schon abgeschlossen, als ihr dann quasi spontan entschieden habt, wir holen uns jetzt diese Räder oder wir lassen diese Räder bauen?
Es war schon besser. Es war schon, glaube ich, 2 Jahre, wo du dran gearbeitet hast.
Okay.
Und dann mit der Entscheidung, dass wir jetzt auf Fahrradreise gehen, natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, dann hat er nochmal Vollgas gegeben, der David.
Weil grundsätzlich bräuchte ich Operation auf dem rechten Knie, das Knie ist schon operiert, aber ich habe dann viel Inspiration geholt von Leuten, die das ohne OP geschafft haben, so weit wandern und laufen. Und ich habe mir gedacht, man probiert halt einfach. Es ist ja nie der Sport, also der vorderste Aspekt gewesen unserer Reise, sondern das Reisen selber, langsam reisen.
Ein Abenteuer.
Genau. Und so haben wir verlieren gehabt. Genau. Mhm.
Und dann hat die Bank hat gesagt, so Eigenheim ist nicht. Dann habt ihr gesagt, okay, dann holen wir uns die Räder und gehen auf Weltreise. Ihr wart 14 Monate unterwegs. Ihr habt für diese 14 Monate habt ihr alles aufgegeben, ne? Ihr habt alles verkauft.
Genau. Ja,
die Wohnung
gekündigt?
Also wir haben generell sehr, sehr wenig immer gehabt. Wir haben eine sehr kleine Wohnung gehabt, also eine günstige, ein sehr, sehr altes Auto. Es war jetzt nicht so schwer zum Trennen für uns von unserem Besitz.
Nein, weil wir generell irgendwie gerade so angestanden sind in unserem Leben. Genau. War es irgendwie eigentlich gut, so sich von was zu lösen. Und ja.
Und irgendwie kennt das aber jeder, dass einmal so eine Phase ist, da es passt alles perfekt, man hat einen super Job, man hat alles, was man braucht, aber irgendwie ist man nicht so richtig glücklich. Und in die Phase irgendwie, die hat ein bisschen länger angehalten. Also ja. Zwischen uns hat alles perfekt passt und so, aber irgendwie sind wir immer wieder auf das Abenteuer zurückgekommen. Wir brauchen ein Abenteuer und so. Und ja, es hat sich irgendwie von selbst dann ergeben. Also wir haben zum Glück beide selbst ja gleich nachgedacht über das Ganze und die gleiche Idee gehabt, dass wir irgendwas machen müssen mit viel Natur.
Und beide gleich begeistert von der Inspiration Radreise. Also da waren wir auch so am gleichen Level. Ich war vielleicht ein bisschen zurückhaltender wie der David. Der hat das gleich die Route um die Welt geplant. Ich habe einmal gesagt, bis Athen, okay.
Ja.
Lass ich mal einreden. Und dann schauen wir eben weiter. Und erst wie wir die Räder dann von Wien abgeholt haben, dann sind wir mit den Rädern von Linz zu uns nach Hause ins Müllviertel gefahren und haben halt dann unsere Eltern überrascht oder überrumpelt.
Überrumpelt, ja. Die haben glaubt, wir heiraten oder so. Ja. Und dabei ist es eine Weltreise.
Krass. Also das muss ich mal so ein bisschen so ausklammern. Also ihr seid dann mit den Rädern von Linz da hoch ins Mühlviertel. Das ist ja jetzt gar nicht so weit. Das sind dann so quasi eure 20, 30 Kilometer. Nee, gar nicht mehr, ne? 40, 50 Kilometer sind das ungefähr.
30 circa.
Das sind eure ersten Kilometer quasi auf dem Rad. Das ist ja dann euer treues Gefährt, das euch jetzt dann um die Welt nehmen soll. Und in dem Moment habt ihr auch zum allerersten Mal eurer Family erzählt, Leute, wir packen jetzt unsere Sachen, werden in den nächsten Wochen und Monaten die Wohnung aufgeben, alles verkaufen, unsere Jobs kündigen und dann gehen wir los. Wie ist die Reaktion gewesen?
Ja, schon sehr emotional eigentlich. Ja, schon sehr emotional. Und einfach, sie waren überrumpelt. Von, na, das glauben wir nicht und na, das geht ja nicht, bis was, warum und einfach voll überfordert. Aber dann sofort irgendwie unterstützend und haben zugehört und waren interessiert, unsere Familien. Und wie wir das dann alles so erzählt haben, ja, ist irgendwie schon so ein Funken bei ihnen in den Augen auch gewesen, wie wir auf die Idee kommen und waren gleich irgendwie so ein großes Interesse da, finde ich.
Ja. War viel Skepsis mit dabei?
Das schon auch, natürlich.
Bei den Eltern vielleicht noch am wenigsten.
Ja, ja, die haben irgendwie so gemerkt, dass wir das voll von innen heraus fühlen gerade, dass das gerade voll passt für uns. Aber ich glaube, bei den Freunden sogar mehr.
Eigentlich war fast alle dann Freunde.
Die haben sich das gar nicht vorstellen können, die sind eher.
Wir sind ja super im Leben gestanden, also mit unseren Jobs, wir sind ja gerne in die Arbeit gegangen, es hat ja keinen Sonntag geben oder so, wo wir gesagt haben, ma, in die blöde Arbeit morgen, sondern
manchmal, ja, wie jeder.
Aber wir haben voll gern gearbeitet und so war das Jobkündigen, glaube ich, das Härteste bei der ganzen Vorbereitung für uns. Und darum hat das auch keiner erwartet, dass wir kündigen und alles hinter uns lassen. Mhm. Ich glaube, das war einfach dann auch die Skepsis durch das verbunden. Irgendwie denen trat's gerade den Fetzen ein oder so.
Ja. Und es war, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie wir das jetzt angehen wollen. Und ob, dass wir da wirklich so weit reisen oder so viel mit dem Fahrrad fahren, das war so unvorstellbar für alle irgendwie. Dabei braucht man ja nur pro Tag immer seine Kilometer und ist ja voll frei und kann das voll frei planen, aber natürlich ist man da, wenn man sich überhaupt nicht informiert oder damit beschäftigt, kann man sich das, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen.
Ja, aber ihr konntet es euch auch noch nicht so richtig vorstellen, oder? Ich meine, ihr habt ja auch wenig Erfahrungen gehabt mit dem Radfahren und den Radreisen. Konntet ihr euch vorstellen, wie das ist? Also ihr habt Videos gesehen, ihr habt Podcasts gehört, aber ihr habt keine große Erfahrung gehabt, oder? Also es war jetzt so, es war wirklich ein ganz krass kalter, also Sprung ins sehr, sehr kalte Wasser.
Mhm. Ja, wir haben sich das eh langsam so irgendwie erarbeitet, das Abenteuer am Anfang Campingplätze in Österreich und dann haben wir mit dem Wildcampen angefangen und so.
Mhm. Und ah, okay, weil es hörte sich, also so hatte ich das jetzt verstanden, dass ihr wirklich, also mit sehr, sehr wenig Erfahrung quasi losgefahren seid. Also ja, ihr habt vorher schon dann eure Räder dann halt genutzt.
Nein, das war schon am Anfang der Reise.
Genau.
Wir haben uns nicht vorbereitet mit dem Campen.
Ah, okay.
War schon,
aber die ersten Tage auf der Reise haben wir dann gesagt, wir bleiben bei Campingplätze, hören sie mal so um, wie es so ist und ja. Also vorbereitet haben wir sie in dem Sinn, indem wir einmal das Zelt aufgestellt haben und das komplett falsch und dann nie wieder angegriffen haben vor der Reise.
Krass. Genau. Also ihr habt ja auch mit dem Donauradweg angefangen, also quasi um halt smooth. Also genau. Die Donau geht ja dann bergab bis nach Rumänien. Oh, und da kommt man so ein bisschen rein, ne?
Es war sehr viel Gegenwind, es war sehr hart für uns.
Ja. Ich habe ja vorhin mal so vorgelesen, also schlechtes Wetter, ne? Ich glaube, ihr habt geschrieben, irgendwie in den ersten 6 Wochen habt ihr irgendwie so 2 gute Tage gehabt, ansonsten nur Regen, nur schlechtes Wetter. Also wenn ich jetzt wenig Erfahrung mit etwas habe und es am Anfang so scheiße und so mühsam ist, also wettertechnisch jetzt, dann weiß ich nicht, ob ich da lange dran geblieben wäre. Ihr habt es aber, ihr habt durchgeboxt, ne? Also ich meine, ihr habt auch zu Hause auch nichts mehr gehabt, was auf euch gewartet hat. Aber habt ihr in den ersten Tagen vielleicht so mal ganz kurz drüber nachgedacht, so, vielleicht doch nicht so 100% das Richtige?
Nein.
Also von mir aus gar nicht.
Also die innere Motivation hat uns da voll, es war keine Option, das abzubrechen. In die ersten paar Tage überhaupt nicht.
Weil es ja egal ist, wie lange man braucht. Und wenn wir ein Jahr bis dahin brauchen, war es uns egal. Oder vielleicht, falls wir in Serbien wieder umdrehen würden und nach Hause fahren mit dem Fahrrad, war es einfach wirklich egal. Aber es ist jetzt schon wie eine Sucht worden. Also uns war es halt dann ab Bratislava schon zu langweilig, dass wir vom Donauradweg fahren und haben einfach irgendwelche Dorfstraßen rausgesucht und sind dann einfach irgendwie durch irgendwelche Dörfer gefahren und haben gar nicht mehr gewusst, welche Himmelsrichtung wir manchmal fahren. Dann haben wir gewusst, okay, jetzt wollen wir in 3 Tagen circa in Ungarn sein. Dann waren wir aber doch in einem Tag in Ungarn, weil wir gar keinen Plan gehabt, wie viele Kilometer wir pro Tag fahren sollen oder so.
Und dann ich glaube auch, dass eben durch das schlechte Wetter und durch die vielen Herausforderungen gleich am Anfang, obwohl wir noch überhaupt keine Erfahrung gehabt haben, wir haben uns so viel zurechtrichten müssen, dass wir dann dafür überhaupt nicht, wir waren nicht frustriert, sondern irgendwie motiviert durch die Herausforderungen, dass wir die schaffen. Und wir müssen es uns irgendwie beweisen, so auf die Art, und wir müssen da irgendwie einen Weg finden. So, ja.
Ja. Ihr seid dann durch Österreich, Slowakei, Bratislava hast du gerade angesprochen, weiter nach Ungarn. Und ihr habt ja auch geschrieben, dass diese Gastfreundschaft euch so umgehauen hat, ne? Die ist ja immer, immer krasser und besser geworden und auch eine Sache, an die ihr euch gewöhnen musstet, ne?
Ja.
Also ab Serbien ist, glaube ich, so, ist das innerlich, hat schon ein bisschen zum Eskalieren angefangen in uns, weil das sind wir ja gar nicht gewohnt. Wir reisen in Serbien ein, den ersten Tag, dann wollten wir wildcampen bei so einer Fischerhütte und dann kommt einer mit einem alten Einser-Golf und das Auto, das war eigentlich komplett kaputt und der Typ hat am Anfang komisch ausgeschaut, aber weil er gemerkt hat, er meint, das ist so herzlich, ihr könnt da campen, aber es kommt ein Gewitter und so und ja, da war auch ein Haus und irgendwann beide gewusst, da tut uns nichts, da müssen wir mit.
Yeah.
Und da fahren wir einfach alles abgelehnt, ich glaube. Also wenn wir sagen, Ungarn war komplett unfreundlich, dann glaube ich, weil wir alles abgelehnt haben im Unterbewusstsein schon so.
Wir waren so noch sehr in uns und sehr und wir haben uns abgegrenzt nur für alle und wollten nur zu zweit gegen die Welt so auf jeden Fall.
Naja, das ist aber auch so ein bisschen so was Kulturelles, ne? Ist ja auch, ich meine, in Deutschland, ich glaube, das ist ja auch in Österreich halt auch so, dass wir halt irgendwie, wir sind ja auch kein Land, das so freundlich gegenüber Fremden ist. Also wir lernen es ja nicht, Leute einzuladen, während man ja in anderen Ländern und Kulturen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel auch an die arabische Welt denke, ich glaube, in der Türkei wurdet ihr irgendwie ständig irgendwo eingeladen, das ja einfach zum guten Ton gehört.
Ja.
Also
Fremden gibt man was, Fremde lädt man ein, Fremde sind Gäste. Das lernen wir ja nicht. Wir denken ja immer, man will mir was Böses, man will mir mein Eigentum, und entsprechend lehnen wir viel ab.
Da ist einfach eine große Scheu nur vor dem Fremden und andere irgendwie zu vertrauen, obwohl man den nicht so kennt. Natürlich darf man nicht mit jedem einfach so mit oder ja, aber man hat irgendwie das Bauchgefühl, was man dann schon ein bisschen entwickelt und auf dem kann man sich auch vertrauen. Und das haben wir dann auch unsere Reise immer sehr gemeinsam viel abgesprochen, wie sich das für beide anfühlt, wenn uns da jetzt wer einlädt oder bleiben wir da jetzt da oder fahren wir weiter. Irgendwie, das war vom Gefühl her immer solche Entscheidungen und das hat uns dann eigentlich immer gut
wir haben ein schlechtes Gewissen dann gehabt, wenn wir immer abgelehnt haben, weil es ist so, wenn uns wer fragt auf einer Tankstelle, wollt ihr einen Kaffee und dann sagt man gleich nein.
Danke.
Danke. Das ist man so gewohnt bei uns. Ja. Und dann zu sagen, und das was so hart, immer das zum Sorgen, so teilweise gleich sogar mit zittriger Stimme, bitte einen Kaffee. Und das aus Österreich.
Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, ne? Also das, also selbst als Weltreisender, ne? Also ich habe, weiß nicht, wie viele Länder schon gesehen, wirklich sehr, sehr viele und also seit 14 Jahren reise ich mehr oder weniger professionell, also als Teil meiner Arbeit um die Welt und mir fällt es immer noch schwer, Ja zu sagen zu Einladungen, egal ob es ein Essen ist oder ein Tee oder eine Übernachtung. Mein erster Impuls ist immer Nein zu sagen, weil ich es irgendwie unangenehm finde, eingeladen zu werden, weil es halt einfach, weil ich es nicht gewohnt bin, ne?
Manchmal hat man ja innen, also wir neigen ja dazu, dass man trotzdem den Tag plant oder die Route plant und dann möchte man vielleicht bis Mittag schon irgendwo in der nächsten Stadt sein und dann kommt wer daher und fragt, ob man Mittagessen mag oder ob man schnell einen Kaffee trinken mag. Und dann haben wir am Anfang auch immer alles abgelehnt, weil wir müssen ja weiter und wir haben, bis dass wir dann nochmal draufgekommen sind, wir haben überhaupt keinen Stress. Wir können selber entscheiden, wie weit wir heute radeln und wenn wir da eine nette Bekanntschaft machen, dann zahlt sich das eigentlich tausendmal mehr aus, dass man mit den Menschen in dem Land Zeit verbringt und dafür dann halt die Route ein bisschen kürzer gestaltet oder es ergibt sich dann was anderes und aber ja, am Anfang war das schwierig, die Pläne da im Kopf umzuschmeißen und zu sagen, okay, wir bleiben bei dir und trinken was und ja.
So richtig planlos ist man als Österreicher nie. Ja. Sagt, man geht planlos in eine Reise, aber es ist halt nie, weil
jeden Tag.
Irgendwie ist das immer im Kopf drinnen. Und so Serbien war halt so irgendwie der Punkt, da haben wir das dann mehr und mehr fallen lassen. Und auf einmal haben wir jeden Tag sind wir auf Racke eingeladen worden oder auf Übernachten und so.
Montenegro ist weitergegangen, Kosovo, ja.
Und das hat sich dann halt bezahlt gemacht, das Ja sagen, weil immer nach 6 Wochen haben wir ja Scheißwetter gehabt immer und dann haben wir das Steißbein nur ausgerenkt.
Und die Bären waren so aktiv wegen Bayram.
Und also mit dem Steißbein, dann haben wir durch die Kontakte, wo wir immer Ja gesagt haben, haben uns dann einen Arzt gebracht und einen Masseur, die mir das dann eingerenkt haben in Serbien.
Ja, genau.
Ja.
Nur und durch die Kontakte mit den Menschen vor Ort.
Ja, also was lernen wir daraus? Öfters Ja sagen, ne?
Öfters Ja sagen.
Gibt ja auch diesen Film, ne? Der Ja-Sager oder so. mit, wie heißt der? Der Comedian? Jim Carrey.
Ja,
und also es lohnt sich Ja zu sagen. Bären hast du gerade angesprochen, genau. Also Gewitter haben wir einmal, Bären und halt auch noch irgendwelche Grenzübergänge, die irgendwie ein bisschen komisch waren. Es lief halt auch nicht alles so nach Plan, beziehungsweise nicht nach Plan, weil ihr habt ja eigentlich auch keinen, sondern es lief nicht ganz smooth.
Gar nicht eigentlich.
Also, jeden Tag wieder die nächste große Herausforderung.
Das einzig Positive am Anfang war, dass wir halt keinen Platten gehabt haben.
Ja.
Und sonst hat es jeden Tag so viele Herausforderungen gegeben, wo wir uns selber gar nicht kennt haben in den Challenges. Also irgendwie, ich habe gar nicht gewusst, wie reagiert die Julia, wenn sie sich auf einmal vor Bären verstecken muss im Zelt oder so, oder sie hat allein gewusst, wie reagiere ich, wenn ich im Sturm das Zelt aufbauen muss und man lernt es halt dann schon ganz anders kennen und
auch da ist wichtig gewesen, dass wir uns getraut haben, um Hilfe zu fragen. Man will das zuerst immer alles selber können und selber alles regeln, aber wenn man dann auf so einer Reise ist und der Natur einfach so ausgesetzt ist, muss man sich manchmal einfach trauen und Menschen fragen, darf ich mich da unterstellen oder ja, wie ist es da mit den Bären, ist es zu gefährlich oder kommen sie in die Dörfer, und dann, wenn man ins Gespräch kommt, dann bittet ihr sehr, viele haben uns dann Hilfe angeboten, gell? Und so haben wir das irgendwie gemeistert.
Ja, wir haben halt den Alltag mit den Personen irgendwie erlebt, also man war ein richtiger Teil vom Alltag dann, weil wir haben sie dann auch gar nicht lumpen lassen, sondern sind noch ein paar Tage dann bei Leuten geblieben, sonst waren es scheißegal, ob wir 3 Tage Radfahren und dann 4 Tage bei Leuten bleiben, sondern wir wollten mit denen leben, wenn die uns zum Grillen eingeladen haben oder dann weiter im Kosovo auf Bayram eingeladen haben, haben wir die auch gesagt, dann sind wir bei denen geblieben, und das waren nicht die schönsten Erfahrungen. Also ich kann nie sagen, die Radstrecke war so viel schöner, wie wo man wir auf einen Tee oder auf ein Essen einlädt, und darum haben wir immer gesagt, der Sport darf nie an vorderster Stelle stehen bei uns.
Genau.
Wie viel Zeit hattet ihr euch genommen? Also hattet ihr eine ungefähre Einschätzung, wie lange ihr brauchen würdet? Denn ich habe ja auch so verstanden, dass ihr kein richtiges Ziel gehabt habt. Ne? Nepal war jetzt nicht das Ziel am Ende, oder war das von Anfang an geplant?
Nein, das erste Ziel war eigentlich Athen. Und für Athen haben wir uns 3 bis 6 Monate Zeit genommen. Wir haben wirklich einfach, damit wir sicher sind, es könnten wir schaffen, da haben wir wirklich keinen Stress und können auf jegliche Unfälle oder alles, was passiert, irgendwie reagieren und trotzdem in 3 bis 6 Monate nach Athen kommen.
Bei uns war es halt einfach wichtig, nicht den schnellsten Weg zu nehmen. Mhm. Wir wollten nicht dann durch die Berge im Balkan, und haben wir 4 Routen genommen, was die meisten Radreisenden dann zu uns gesagt haben, die haben sie sind jetzt nicht traut. Und dann haben wir schon gewusst, boah, bei uns geht's körperlich so gut, wir haben die Challenges geschafft und so. Und dann haben wir spontan entschieden, wir waren schon ganz im Süden von Albanien, wir fahren Albanien nochmal rauf entlang der Fjosa, weil wir absolut kein Zeitlimit gehabt, keine Zeitbegrenzung gehabt haben. Und dann hast du gesagt, die Julia hat sich so um die Straßenhunde immer gekümmert. Und gesagt, hey, wie wär's, wenn wir wo eine Woche oder länger in einem Tierheim arbeiten? Dann haben wir halt auf Instagram ein Tierheim rausgesucht und haben in Griechenland dann da noch 8 oder 9 Tage gearbeitet und haben eine Spendenaktion gemacht. Und das geht halt nur, wenn du überhaupt zeitlich frei bist. Weil sonst hast du da wieder einen Druck irgendwie, ja.
Und dann ist immer so von nach Athen haben wir uns dann das nächste Ziel, Kappadokien, gesetzt. Dann war es das, was war es dann? Der Oman, glaube ich. Und nach dem Oman dann Indien. Und dann, ja, Nepal liegt dann auf der Hand.
Ja, ihr seid von der Türkei hoch, glaube ich, nach Armenien und Georgien gefahren und dann wieder irgendwie wieder Richtung Süden. Wie kam es denn dazu, dass ihr dann in den Oman geflogen seid? Also, dass ihr Europa... Also ihr seid ja schon weit über euer Ziel hinausgewachsen oder gefahren, also nämlich Athen, ihr seid ja durch die Türkei und durch diese anderen Länder. Wie kam dann dieser Sprung rüber in den Oman?
Also es war schon Winter in Armenien, es war schon sehr kalt. Das war sicher auch ein Grund, dass wir wieder in die wärmeren Temperaturen wollen und ein stabiles Wetter. Und der nächste... Es war natürlich noch kein dran denken, dass die Reise jetzt zu Ende ist. Und es war dann der Iran und Pakistan. Und wir waren sehr einfach, oder ich war mir unsicher, ob wir durch den Iran radeln wollen. Und es war eben von der Jahreszeit auch schon zu kalt. Das war dann irgendwie so,
genau,
oder?
Genau, so der Palästina-Konflikt ist da wieder aufgeflammt. Genau.
In der Türkei.
Und wir waren uns dann nicht sicher, und uns hat dann eine lokale Zeitung gefragt, wohin wir fahren wollen, und wir haben dann einfach Oman gesagt, weil wir dachten, okay, das geht schon, und von Armenien nach Abu Dhabi, sind die Emirate, waren die billigsten Flüge. Und dann haben wir gesagt, probieren wir es halt aus, keine Ahnung, was uns da erwartet.
Ja, und Oman haben wir eben auch schon natürlich von Radreisenden gute Berichte gelesen und gesehen. Jetzt war es schon, im Hinterkopf drin, in der Oman.
Ja, war das denn dann, also ihr seid nach Abu Dhabi geflogen, ihr seid dann von Abu Dhabi auch in den Oman gefahren, ne? Also dann mit dem Rad durch die Wüste. Wie ist das dann gewesen? Also ich meine, ihr habt ja dann wirklich schon alles gesehen. Also ich finde ja übrigens die Radwege in Österreich, die sind ja der Hammer. Und wie ist das dann im Verlauf so gewesen? Also sind die dann immer schlechter geworden oder gibt's andere Länder, die bessere Wege haben als ihr? Und ja, wie ist es dann da durch die Wüste zu fahren?
Also von den Radwege her gibt's also ab Osteuropa, so Ungarn, nur mal schlechte Straßen. Und durch das, dass wir immer abseits von den Eurovelos waren,
eigentlich eher Hauptstraßen,
genau, sogar. Haben wir dann oft wieder Hauptstraßen nehmen müssen.
In Georgien und Armenien, ja.
Und in der Türkei, also Griechenland, war überraschend ganz, ganz schlecht, da wo wir gefahren sind. Und Türkei waren dann viel Haupt- oder Schnellstraßen, sogar Autobahnen, was du manchmal nehmen musst, weil es nichts anderes gibt. Georgien und Armenien war nicht das Schlimmste vom Verkehr her. Oder nein, Indien natürlich. Aber Georgien hat mir am ersten Tag gleich ein Auto mitgenommen, also zusammengefahren. Und dann ist halt schon so, irgendwie, da willst du am ersten Tag gleich alles hassen wieder, weil irgendwie ist das so scheiße, aber die Leute checken das halt nicht, man kann ihnen nicht böse sein, ja. Und ja, so, also auf die Emiraten, Oman war eigentlich wieder schön zum Fahren, da hat es wieder schöne Straßen gegeben.
Ja, durch die Wüste haben wir eben die eine Straße, die von den Emiraten dann in den Oman führt.
Genau.
Einmal gerade durch die Wüste und wir waren irgendwie so überrascht von Abu Dhabi und haben sie eigentlich da voll wohl gefühlt. Und sind da durchgeradelt und haben eben keine SIM-Karten gehabt, oder? Mhm. Weil wir uns gedacht haben, wir können 3 Tage geradeaus fahren, ja, das wird schon passen. Keine SIM-Karten, also kein Internet und
wir haben davor in Armenien den Fahrradkranz und die Kette tauschen lassen.
Ja.
Und wir haben aber keine Testfahrt gemacht. So, wir haben auch den Mechaniker das geschickt in Armenien, was wir für Teile brauchen und haben das Fahrrad abgeholt und wir haben es nicht mal angeschaut, weil irgendwie waren zu naiv. Wir haben auch das Fahrrad sogar ins Hotel geschoben.
Wir haben so viel zum Erledigen gehabt vor dem ersten Flug. Jetzt haben wir einfach, okay, das Rad ist fertig und danke und tschüss.
Und dann durch Abu Dhabi haben wir schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Aber wir haben gedacht, wurscht, die Schaltung ist auch schlecht eingestellt. Dann haben wir mit den Schaltzügen probiert, das zum Einstellen und ich habe es nicht hingebracht. Und dann sind wir drauf gekommen, oha, wir haben einen Gang zu viel.
Ja, es ist
ein falscher Kranz oben. Und jetzt haben wir plötzlich einen Gang zu viel gehabt und das hat dann gar nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir mitten in der Wüste probiert, das zum Einstellen, ist immer schlechter geworden, das Ganze. Und du hast da gebrauchte Kette dann oben gehabt, die war viel zu lange.
Ja.
Das heißt, es waren halt nicht mehr alle Gänge zum Ansteuern. Und dann sind wir da ohne Internet durch die Wüste gefahren. Und haben wir geschaut, dass wir irgendwie noch Al-Ain, also kommen, da war der nächste Fahrradshop, das waren aber 200 Kilometer oder so.
Ja, genau. Dann aber es ist jeden Tag, ist dann nur ein Platten dazugekommen, genau. Und voll, da war jeden Tag so viel los, aber jeden Tag sind so viele Menschen stehen geblieben, haben uns da Wasser hingestellt oder einfach halt nur die Kontaktdaten von ihnen und die Kontaktdaten von einer Fahrradwerkstatt in der nächsten Stadt. Und so haben wir es halt die 4 Tage irgendwie durchgedrückt durch die Wüste. Und dann
10 Kilometer oder 15 Kilometer vom Shop ist dann eine Kette gerissen von der Julia. Und wir hätten sogar alles mitgehabt zum Wechseln, aber es war so heiß und die Wüste ist dann nicht so super immer.
Man kann sie ja nirgendwo unterstellen.
Genau, wenn du jeden Tag mechanisch was zum Werken hast, ist dann nicht so super. Dann haben wir einfach ein Auto gestoppt und das waren dann 2 Gastarbeiter von Sri Lanka und die sind dann für uns einen Umweg gefahren, also komplett anders, wo sie hin müssten, dass sie uns zum Fahrradshop bringen. Da waren dann Fahrradshop von Philippinen. Und die haben gleich das Fahrrad genommen und gar nichts erklären müssen. Die haben das einfach irgendwie gewusst, was da jetzt fehlt und zu machen. Und, weiß nicht, die haben gleich so Fahrrad gleich lesen können, was braucht es. Und die haben uns innerhalb von einer Dreiviertelstunde alles austauscht und alles umsonst.
Ja.
Die wollten aber keinen Erfolg haben.
Wir waren natürlich dann sehr misstrauisch nach dem, was uns in Armenien passiert ist. Und na, was macht ihr da mit dem Rad? Und wollten überall zusehen. Und dann haben sie uns sogar schon Sesseln in die Werkstatt gestellt. Ja, setzt euch einfach daher und schaut zu. Und die Mechaniker haben da gearbeitet und alles ausgetauscht. Dann haben wir auch Kaffee bekommen und Bananenbrot. Ja. Und
Und die haben alles umsonst und repariert. Also die haben
sie auch, haben gespürt, wir brauchen auch Unterstützung, nicht nur die Räder. Ja.
Also man sieht schon, das ist, wenn auf der Reise was Schlechtes passiert, dass irgendwas, oder man dann selber so dumm ist und das nicht kontrolliert, es gibt schon gutes Karma, es passiert wieder was Gutes. Also,
ja, es kommt doppelt und dreifach wieder zurück.
Ja.
Also ich glaube, das hast du ja schon oft genug erlebt bei deinen Millionenreisen.
Das ist so viel.
Hat das irgendwie, haben diese Erlebnisse, die ihr da in Oman und da in der Wüste in den Arabischen Emiraten so erlebt habt, so eure Sicht auf die Welt so verändert? Oder allgemein hat diese Reise die Sicht auf die Welt für euch verändert?
Also die arabischen Länder, auf jeden Fall.
Die ganze Reise.
Die arabischen Länder waren jetzt schon sehr intensiv, weil wir waren jetzt skeptisch, wir sind unverheiratet, schlafen gemeinsam in einem Zelt, wir duschen jeden Tag, also wir sind noch nie ungeduscht in das Zelt gegangen, sondern haben sie immer mit einer Wasserflasche geduscht und haben jetzt immer geschaut, dass uns keiner irgendwo nackt erwischt oder so.
Ja.
Und da haben wir schon Respekt gehabt, aber es hat eigentlich am ersten Tag in der Wüste sind schon zwei Araber von einem ziemlich teuren Auto ausgestiegen, wie wir einen Platten gehabt haben. Und die haben sofort der Jude die Hand gegeben, mir die Hand gegeben, haben uns umarmt und so. Und dann sind wir jeden Tag mit denen ins Gespräch gekommen. Die sind so weltoffen. Also wir haben keinen Araber kennengelernt, der was irgendwie mit unser Problem gehabt hätte. Man spricht halt über andere Themen, sehr viel über den Glauben, aber nie in einem negativen Licht oder so. Wir sind jeden Tag auf Datteln, Tee, Kaffee oder zum Übernachten eingeladen worden. In den arabischen Ländern, also in Emiraten und Oman.
Und vorher waren wir halt schon sehr aufgeregt, was uns da dann erwartet in die arabischen Länder. Und von der Offenheit waren wir halt voll sehr begeistert und sehr, ja, wir haben uns so wohl gefühlt dann. Wir sind mit so großem Respekt irgendwie behandelt worden und mit so einer Offenheit und Neugier. Und wenn man nur bei uns nur die Medien liest, dann hört man eigentlich nie irgendwie was richtig Gutes in dem Sinn. Und uns, ja, für uns war es eigentlich ein großes Reisehighlight im Oman und in die Emirate. Uns war es sogar dann nachher nur irgendwie schade, dass wir nicht länger in den Emiraten geblieben sind. Weil die haben uns total irgendwie so voll begeistert und überrascht und irgendwie alles an unserer vorherigen Vorstellung über den Haufen geworfen war. Ja.
Also man kommt dann schon drauf. Also man muss dir vorstellen, ab der Türkei sind wir jeden Tag beschenkt worden. Es hat ab der Türkei keinen Tag gegeben, wo wir beschenkt worden sind. Und dann irgendwie schätzt du das in dem Moment. Also es wird schon so ein Alltag und dann schätzt du es nicht. Aber dann kommst du in die arabischen Länder, du erwartest es gar nicht mehr. Und es wird immer mehr und immer mehr. Also und dann kommst du schon drauf, irgendwie so, dass jeder Mensch so das gleiche Ziel hat und das in Frieden sein. Also das hat uns dann in den arabischen Ländern und erstmals bei so richtig die Augen geöffnet, so ob die Frau, egal was die Frau anhat oder der Mann, keine Ahnung, an was der glaubt oder wie oft der Muezzin was singt, das ist jeder gleich. Also es hat irgendwie jeder, 99% von den Leuten, was wir kennengelernt haben, haben den gleichen Ansatz im Leben, einfach nur in Frieden ihr Business machen.
Ja, und die Neugier zu den Reisenden halt, das ist schon, die Gastfreundschaft ist einfach wirklich sehr beeindruckend.
Ja, das finde ich halt auch, desto östlicher du kommst, desto weltoffener, also gastfreundlicher sind die Menschen.
Ja.
Während wir halt, ne, wir haben ja vorhin schon besprochen, wir müssen halt lernen, Ja zu sagen, aber man muss auch irgendwann auch lernen, wieder Nein zu sagen, weil es vielleicht auch ein bisschen Überhand nimmt und man ab und zu auch einfach mal gerne alleine ist, weil sonst könnte man tatsächlich, ich glaube, man könnte durch viele Länder reisen und man müsste kein Zelt dabei haben, weil man eigentlich immer eine Unterkunft bekommen würde, wenn man wollte.
Ja.
Man muss also lernen, mal Nein zu sagen, um sein eigenes Ding zu machen. Wie ist es denn gekommen, dass ihr dann aus dem Oman nach Indien gereist seid?
Das war eigentlich war wirklich nicht geplant, aber witzigerweise habe ich beim Jobkündigen gesagt, ich glaube, ich fahre mit dem Fahrrad bis nach Indien. Weil ich wusste, wenn ich sage, nur bis Griechenland, dann lassen wir den nicht kündigen, weil ich mich mit meiner...
Aber dann nehmen die den, dann lassen die dich einfach nur freistellen.
Genau. Und ich habe mit denen so gut verstanden, die wollten jetzt einfach wirklich kündigen, damit wir sie gegenseitig in den Weg sind. Und ich habe zum Spaß gesagt, ich fahre bis Indien. Und dann irgendwie haben wir schon irgendwie draufgekommen, dass beide durch die Vergangenheit immer so mit Rückschläge uns Yoga am besten getan hat. Mhm, egal, ob das körperlich oder mental war.
Es hat uns auch auf unserer Reise begleitet. Also wir haben entweder am Morgen oder am Abend eigentlich noch Yoga gemacht auf der Reise.
Und dann haben wir jetzt wieder gegoogelt, wo die Ursprünge von Yoga sind. Und Rishikesh, die Yoga-Hauptstadt, irgendwie so haben wir dann sich gedacht, okay, dann haben wir sie da 2 Monate in der Yogaschule rein. Und so sind wir dann nach Indien geflogen.
Nach Delhi.
Nach Delhi, genau.
geflogen. Und dann mit dem Rad durch Delhi geradelt.
Genau.
Das war ganz besonders.
Wir sind ja dann in Delhi gelandet, um Nachmittag, oder Flug oder Verspätung gehabt. Ja. Und da sind wir ohne SIM-Karte und Internet, wollte man nur mit offenen Karten durch Delhi navigieren, aber durch das habe ich so alte Smartphones, haben sie genau an diesem Tag, haben sie die gar nicht gespürt, also die haben sie immer aufgehängt und sind eingefroren. Jetzt sind wir echt ziemlich offline und ohne Karte durch Delhi zum Hotel. Es waren anstatt 15 Kilometer, glaube ich, 30 Kilometer. Und wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Stunden gebraucht. Wir sind bis in die Nacht reingeradelt.
Ja.
Und wir waren halt so schockiert. Da fahren stehen da Kühe, Affen, Stiere, Millionen von Leuten vor dir. Und Mopeds, du weißt nicht, bist du auf der Straße oder fährst du schon auf einen Schotterweg, weil du siehst keinen Asphalt mehr, so viele Mopeds vor dir sind. Und das war dann schon ein gescheiter Schock für uns.
Ja, alles ist so verwinkelt. Es gibt keine Straße, die da hinführt. Schon eine Hauptstraße, einmal durch. Aber wenn man dann abbiegen muss, dann muss man halt da irgendwie durch so, ja, Viertel fahren, wo, ja.
Und
das war mal so richtiger Kulturschock.
Wir haben durch einen Hotelgutschein schon ein Hotel im Zentrum gebucht gehabt und irgendwie haben wir da rein müssen.
Also ins kalte Wasser hüpfen hat die Reise so
magisch angezogen, ja.
Also das ist schon so, dass viele Klischees halt einfach wirklich stimmen, ne? Und ja. Zu Indien, das ist ja das, was man ja wirklich immer wieder hört. Und ich muss sagen, ich bin da selber noch nicht gewesen, aus genau diesem Grund, weil desto älter ich werde, desto schlimmer kann ich mit Menschenmassen umgehen. Mhm. Und diese Menschenmassen in diesen Städten in Indien, die ich glaube, ich werde nie ready sein. Irgendwann werde ich einfach hin müssen, weil ich will unbedingt nach Indien. Aber ich muss einmal durch eine solche Stadt durch. Zweimal. Einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg.
Okay. Das bleibt nicht aus. Ja.
Aber es ist grundsätzlich schon wirklich auch zum Empfehlen, weil die Erfahrung, was wir da gemacht haben, das ist ja unersetzbar. Irgendwie sehr überfordernd. Natürlich die Menschenmassen, aber trotzdem, es ist ja da irgendwie auch niemand richtig zornig oder böse oder gestresst. Es ist immer Stau, es ist immer ein durchgehendes Hupen, aber man könnte jedem winken und die Hand geben auf der Straße und man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt sofort irgendwie niedergefahren wird. Es wird irgendwie ein bisschen besser aufeinander geschaut, obwohl die Straße bummvoll ist. Und alle sie irgendwie durchschleichen. Also auf der Bundesstraße in Oberösterreich haben wir uns dann eigentlich mehr gefürchtet.
Genau, da war weniger Verkehr, aber viel aggressiver.
Mit 120 bei uns vorbei und in Indien, das ist halt so, ja, das kann einmal so ein bisschen andocken, aber da wird nichts passieren.
Also es ist schon ein bisschen
wird wahrscheinlich schon auch in Indien, ja, immer wieder mal was passieren, aber wir haben irgendwie nicht so das Gefühl gehabt, ja, das so gefährlich jetzt gerade ist.
Was habt ihr da so für Erlebnisse gehabt in Indien? Also ihr habt gerade erzählt, ihr habt 2 Monate in der Yogaschule verbracht. Was habt ihr noch gemacht?
Also Indien ist halt, du fährst mit dem Fahrrad durch Dörfer durch oder durch Bezirke und Städte, wo die kennen keine Touristen, also gerade die Dörfer. Und das heißt, die haben die Julia angeschaut und die haben das erste Mal blaue Augen gesehen. Oder blonde Haare.
Helle Haut, die haben meine Haut so angefasst. Ja. So, was ist das?
Also gerade die Frauen haben da gar nicht zögert bei deiner Haut. Ja, immer sie so gezwickt so in die Haut. Ja. Und also was Nummer 1 war, waren dann schon manchmal Männer aufdringlich. Das heißt, die Julia ist vor mir geradelt, die war hinter ihr und die haben sie mit dem Mopeds hinter mir angestellt, haben uns immer fotografiert und gefilmt und dann haben sie mich interviewt. So über die Reise, von wo ich bin, aber auch halt, und sehr wenige, aber durch das, dass es viele Leute gibt, waren es halt nicht so wenige dann, ist die Julia Single. Kann er mit ihr ausgehen und so. Es war nur einmal ein Fall, wo wer blöder war, aber sonst, die wissen halt gar nicht zum Umgehen damit, ja. Und
ja,
die Aufmerksamkeit, was man da bekommt, ist dann, wird uns schon sehr schnell zu viel oder ist uns sehr oft zu viel geworden.
Wir haben pro Tag sehr viele Selfies da gemacht und stehen bleiben müssen, aber am Schluss haben wir uns das schon sehr, ja, ein bisschen eingeteilt. Man kann nicht bei jedem stehen bleiben und Fotos machen. Dann sind wir bis zur Yogaschule eben geradelt. Das war leider nur große Städte von Delhi bis Rishikesh. Rishikesh liegt dann schon am Ganges im Fuße vom Himalaya. Und bis dahin sind eigentlich nur große Städte. Es war eh sehr schwierig. Aber in Rishikesh, dann ist die Energie eine andere. Dann sieht man wieder einmal eine grüne Natur. Aber du hast dann einen Parasiten eingefangen, ja, einen Darmparasiten.
Ich habe dann so einen Darmparasiten auch noch bekommen in Indien. Also da wäre eine Woche, einen Monat eigentlich meistens Durchfall und
immer wieder
brechen mal müssen nach dem Essen, bis halt das richtige Medikament gewirkt hat. Aber ich muss auch sagen, wir haben halt dort wie die Einheimischen Streetfood gegessen. Wir haben es ja da
viel zu gut,
das nicht geschont. Wenn ich da Samosas um 10 Cent bekomme, dann isse ich die auch. Auch wenn ein Parasit dabei ist.
Also es war auch nicht so, dass uns das dann irgendwie die Reise vermisst hätte, sondern ja, wenn man ein bisschen auch damit gerechnet, dass man vielleicht einmal, dass sowas passieren könnte.
Es war halt bis zur Yogaschule, kann man zu Indien sagen, war es eine Hassliebe, weil du fährst doch so viele Sachen durch, was du gar nicht sehen willst. Also arme Kinder oder wenn Leute auf der Straße liegen und du schaust halt nur auf den Brustkorb, ob sie der noch hebt, ob die noch leben, du weißt das gar nicht. Das ist jetzt schon immer komisch und es vergehen auch nie 30 Sekunden, wenn du mit dem Fahrrad stehen bleibst, wo keiner betteln kommt. Also wenn du in einer Stadt oder Ortschaft bist, gell? Du sagst in Europa, du bist so minimalistisch unterwegs und dann fährst du in Indien und hast auf dem Fahrrad viel mehr Besitz wie die ganzen Leute, was da mal rumlaufen. Und das da haben wir viel zu hinterfragen gehabt. Aber die Yogaschule hat uns dann so gut getan, dass wir auf sehr viele Antworten bekommen haben. Also gerade für uns selber, weil es.
Wie man damit umgeht oder wie das einfach in Indien so abläuft. Und ja, weil wir haben schon einfach auch zu der Armut, sie sind gegenseitig sehr wertschätzend, gell? Ein Obdachloser wird genauso wertgeschätzt wie eben ein, weiß nicht,
ein reicher
Geschäftsmann, ja. Und das hat uns dann irgendwie schon beeindruckt. Ja.
Aber es sind so viele Eindrücke, also wenn du damit noch in den fliegst, muss man einen leeren Kopf hinfliegen.
Oder mit vielen.
Ja, also das ist schon, ihr seid ja nicht die Ersten, die das hier im Podcast erzählen oder halt auch auf meinen Reisen erzählen. Und man muss halt schon sehr sich darauf einstellen, auf das, was einen da erwarten kann. Ansonsten könnte es sehr überfordernd sein, ne?
Ja, also vorher waren wir noch in Maskat, in der Hauptstadt vom Oman, bis der Flug ging und da haben wir uns natürlich auch noch ein bisschen informiert, was ist erlaubt in Indien, auf was muss man Acht geben. Wir haben nie ein Geld hergegeben, auch wenn noch so viele arme Menschen gekommen sind. Wir würden denen natürlich alle gerne ein paar Cent geben, aber es wird zu viel. Ich glaube, wenn man einem was gibt, dann ja, das kann man nicht mehr stoppen dann.
Ja, das ist irgendwie so, es gibt halt auf gewisses Probleme kannst du halt einfach keine Lösung geben.
Einfach mit wertschätzendem Umgang mit den Menschen, was geht, ein bisschen sprechen oder irgendwie, wenigstens ein Lächeln austauschen, ja.
Wir haben sie dann in 2 Monaten Rishikesh mit den bettelnden Kindern angefreundet. Wir haben denen bis zum Schluss auch kein Geld gegeben, aber wir haben einfach so gute Gespräche mit denen gehabt, das waren wie Freunde für uns. Und die sind halt dann immer lästig, die wollen ja halt gar nichts von dir, sondern irgendwie die haben, die meisten Inder haben schon eine gewisse Art, wie kann man das erklären, dass die einfach auf Freundschaft schon sehr Wert legen, also die mit
der respektvolle Umgang.
Genau, also das wird schon sehr wertgeschätzt. Und wenn wer dich bettelt und du sagst, du hast kein Geld und der akzeptiert das einfach, da ist jetzt kein, nicht man fürchtet jemand, der nimmt mir jetzt aus und klaut mir was, sondern das gibt's, das ist einfach nicht dort. Ja.
Also dass es kriminelle Vierteln gibt, von dem ist uns auch natürlich erzählt worden. Wir haben eigentlich nie gecampt, außer einmal. Und dann ist das Militär gekommen und hat uns da beschützt. Wir haben aber nichts davon gewusst. Aber der ist die ganze Nacht vor unserem Zelt da gestanden und auf und ab gegangen. Wir haben dann auch nicht mehr gezeltet, weil es günstige Hotels gibt und das waren in Indien dann einfach eher lieber.
Also ich muss sagen, ich glaube, ohne der Yogaschule in Indien wäre wäre es mir mental wahrscheinlich nicht gut gegangen. Hätte die positiven Seiten nämlich gar nicht zum Schätzen gewusst.
Ja.
Also es ist so intensiv, war noch nie ein Erlebnis, glaube ich.
Indien hat ja auch ein bisschen was mit euch gemacht und mit eurem Leben nach der Reise. Darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Aber du hast es ja geschafft, David. Du bist nach Indien geradelt, so gesehen, wie du in der Arbeit gesagt hast. Und
nicht gelogen.
Indien war aber nicht das Ende. Ihr seid ja dann noch, ich habe es am Anfang mal kurz angesprochen, bis nach Nepal. Was habt ihr da dann noch gemacht?
Also Nepal war einfach der Wunsch von mir, generell schon immer, so wie die Julia eigentlich schon immer in den Oman wollte.
Ja.
Und dann zu Julia, wenn wir schon in Indien sind, ab nach Nepal. Und wir sind dann durch den Süden geradelt. Da hat es dann 2 Wochen lang immer über 40 Grad gehabt. Also wir sind dann durch den brennenden Dschungel gefahren und
durch den Nationalpark.
Genau, da ist dann das Militär da gestanden und hat gesagt, Welcome to the most dangerous road in Nepal. Und ich so, was? Das ist eine flache Straße. Und er so, ja, da sterben die meisten Leute in ganz Nepal wegen den Tigerangriffen. Und er sagt, ja, dürfen wir mit dem Rad durchfahren? Und die lächeln halt, ja, sicher, das passt schon. Nie den Rücken zum Dschungel zeigen, aber sonst kann nichts passieren.
Also eigentlich genießen, wenn man einen Tiger sieht, ja.
Wir haben ja da das Glück gehabt, es hat dann, der Dschungel brennt, das heißt, die flüchten eh die Tiger, aber es war ein mulmiges Gefühl. Wir sind dann mit 2 anderen Radfahrern durchgefahren, durch das haben wir uns ja wieder sicher gefühlt.
Haben uns so zu einem Päckchen formiert, damit man halt einfach ein bisschen
größer,
breiter ausschaut und ja.
Und wir sind dann, bis zum Geburtsort von Buddha gefahren, also nach Lumpini. Und davor war dann eigentlich ein wunderschöner Baum auf der Strecke. Und obwohl es so heiß, hat der Julia gesagt, da bleiben wir jetzt stehen und ich will ein Foto machen. Und ich denke mir, der Baum, er schaut zwar aus wie jeder andere Baum, aber er ist schon irgendwie schöner. Und dann auf einmal ist ein echter Yogi
aus dem Dschungel
rausgekommen und hat uns auf einen Tee eingeladen.
Also seine Haare waren bis zum Boden, er hat schon seit weiß nicht wie vielen Jahren nicht mehr geschnitten, nur mit einem roten Tuch gekleidet und er hat uns dann so eine Urkunde gezeigt, weil er hat natürlich kein Englisch gesprochen, er war von Indien eigentlich herkömmlich und wohnt jetzt da im Dschungel in Nepal und lebt da ja seinen Yogi-Lifestyle.
Genau, wir haben dann aus der gleichen Schüssel wie die Hunde mit ihm gegessen. Und dann für den Tee hat es halt keine Milch gegeben. Und ich denke mir, da mache ich keinen Tee. Und er sagt, na, 1 Stunde noch warten. Und dann haben wir nach 1 Stunde gesehen, weil die Milch direkt in den Topf reinkommen ist. Also von der Kuh in den Topf. Der ist dann im Lagerfeuer erhitzt worden. Und dann haben wir den Tee mit ihm getrunken. Und das ist aber schon sehr inspirierend, weil so einen echten Dschungel-Yogi wirst du gar nie im Leben eingeladen. Und für uns als
die kann man einfach auch nicht so googeln und dann fährt man da hin.
Genau.
Und das muss man halt zufällig. Ja, es hat halt.
Muss man halt am richtigen Baum halten und ein Bild machen.
Ja, genau. Also wer will.
Das war schon sehr cool für uns. Also, ja.
Man darf dann auch nur im Schneidersitz natürlich sitzen, da hat er mich gleich ermahnt, nicht im Fersensitz.
Und keine Fliegen erschlagen, da waren Millionen Fliegen, weil du darfst doch kein Leben ruinieren, du hast da mit einem Blatt die Fliegen weg.
Er hat auch lauter Spinnweben in die Haare gehabt, weil er dort natürlich auch die Spinnweben nicht weg, damit er nichts zerstört und wohnt in einer offenen Hütte und mit den Kühen, mit den Hunden, alle gemeinsam.
Also jeder, der sich einen Yogi romantisch vorstellt, der ist nicht so romantisch. Ne?
So ein hartes Leben, ja.
Aber für uns mega inspirierend und wir sind dann weiter bis nach Lumpini, das ist dann ganz im Süden von Nepal, haben sie dann den Geburtsort angeschaut, also es war schon mega schön für uns, super Erfahrung und wir haben schon immer gesagt, das hat so eine gewisse Energie. Und durch das, dass es so heiß war, haben wir uns dann entschieden, dass wir in die Berge fahren und in den Bergen Nepal beenden und nicht in Kathmandu. Und mein Vater war vor 20 Jahren Bergsteigen in Nepal und da gibt es eine Stadt, da haben wir gesagt, in den Bergen, da wollen wir hin, direkt in den Himalaya. Und dann hat jeder ausgelacht, es ist nicht möglich, da rauf zu fahren mit dem Fahrrad, vor allem mit den schweren Rädern. Und da hat uns jeder abgeraten. Ja,
aber wir können es probieren.
Genau.
Also die Nepalesen reden dir das auch nicht aus, sondern okay, ja, macht es gern.
Und wir haben es dann einfach probiert. Also wir haben gewusst, uns hat jeder gewarnt vom Campen, weil so viele Leoparden rumlaufen, dass wir halt nicht so viel campen sollen, vor allem nicht im Fluss. Und dann sind wir ja teilweise auf billige Zimmer umgestiegen. Aber es war dann schon cool. Also das, was die Leute immer so sagen, so im Himalaya mit einer gewissen Energie, haben wir sofort gespürt, das ist ein Pokhara eigentlich, dass da irgendwas Besonderes auf uns wartet. Und dann sind wir 4 Tage einen Schotterweg raufgefahren. so jeden Tag Staub. Über 1000 Höhenmeter und das Fahrrad hat trotzdem, ich sag mal, meins hat ca. 50 gehabt, ja. Seins 45 oder so. Das ist
eigentlich eher geschoben dann die meiste Zeit, weil die Steine, das war ja.
Es war ein ganz grober Schotter. Ja. Also wir haben, glaube ich, ein Drittel oder Viertel von der Strecke das Fahrrad geschoben. Und es war aber nie, es war immer anstrengend, aber nie so anstrengend, wie man aufgeben würde. Wenn ich jetzt zurückdenke, wird mir das schlecht eigentlich.
Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Das hat so von innen und so angetrieben. Und dann, wenn einmal wirklich die Energie komplett am Ende war, sind wir zu irgendeinem Stand und dann haben die Nepalesen mit uns wieder gesprochen und waren so freundlich irgendwie und haben uns einfach
motiviert, mit allem.
Ja, mit so einem Energieschub wieder, okay, ein Stück für Stück kann man da jetzt irgendwie.
Man muss sich immer so ganz kleine Ziele vornehmen, ne? Also ich meine, ich glaube, das ist so, vielleicht merkt ihr das an eurer Reise auch und auch vergangenen Reisen, wenn man jetzt zurückdenkt, dann ist das immer, man bleibt, also das Negative fällt irgendwann so in den Hintergrund und bleibt nicht als etwas Negatives in Erinnerung. Sondern entweder man vergisst es einfach komplett und lässt es aus den Erzählungen raus oder es wandelt sich dann irgendwann in etwas Positives. Das ist total oft der Fall. Und mir geht es jetzt auch ähnlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Höhenmeter in euren wunderschönen Oberösterreich denke, in dem Mühlenviertel, dann, war das, es war so krass, das war so anstrengend. Immer dieses rauf, ab, rauf, ab. Und heute denke ich so, war gar nicht so schlimm.
War schön,
geil. Ja. In dem, dass ich mich frage, wie krass ihr diese Höhenmeter in eurem Mühlenviertel macht, nach eurer Radtour, weil ihr müsst ja so fit gewesen sein.
Das war jetzt nicht mehr so die Herausforderung da im Mühlenviertel.
Ja. Davor haben wir es gescheut, Fahrradfahren, aber jetzt geht's super.
Nepal war das Ende eurer Reise. Wieso habt ihr entschieden, dass hier jetzt Schluss ist?
Irgendwie so.
Es war dann Jomsom, so schön. Und dann sind wir noch gewandert im Himalaya und wir haben gesagt, das ist der perfekte Abschluss. Also es kann nicht schön aufhören.
Und weiter östlich wollte man eigentlich nicht mehr. Oder für mich war irgendwie so, da jetzt Stopp. Und du hast dich dann auch mit Nepal gut einfinden können. Es hat uns einfach so gut gefallen und nur so eine gute Energie gegeben, dass wir gesagt haben, so, und da ist die Reise jetzt einmal, die Fernreise ein bisschen beendet, wir schauen, dass wir Richtung nach Hause kommen. Und dann sind wir nach Rom geflogen, von Kathmandu aus bis nach Rom.
Genau, wir haben dann den günstigsten Flug nach Europa gesucht, das war dann nach Rom. Und außerdem, wir haben schon seit 3 Monaten von einer guten Pizza geredet.
Ja.
Und dann sind auch die alle hingekommen. Also.
In der Yogaschule waren sehr viele Italiener, die haben uns auch schon Gusto gemacht.
Genau. Ja, also einfach Nepal war das Ende, weil es einfach am schönsten war. Es war jedes Land wunderschön, aber Nepal war für mich und für die, glaube ich, auch am schönsten, das Gesamtpaket. Und so ehrlich war man dann so ein Saar, auch wenn es schade ist, aber man muss es dann beenden.
Irgendwann. Ja.
Weil es ist dann schon 8 Monate länger wie geplant und ja, man lässt einfach zu leicht vielleicht schon was verleiten und dann haben wir gesagt, na, irgendwie, es fühlt sich richtig an, dass man das da beendet. Ja, man hat das Gefühl, es war nicht unbedingt traurig, aber ja, es hat einfach gepasst.
Es war auch schon eine Vorfreude auf Italien, ja.
Ihr seid dann noch ein bisschen durch Italien gereist und dann langsam nach Österreich zurückgefahren. Wie ist das gewesen, als ihr dann quasi, ja, irgendwie wahrscheinlich irgendwie so an Linz vorbei die Höhenmeter bekämpft habt, die ja dann kein Problem mehr waren und dann nach so langer Zeit zu Hause angekommen seid? Und Freunde, ihr habt ja immer wieder auf dem Weg, habt ihr schon immer bei Freunden geschlafen, als ihr die Grenze nach Österreich durchquert seid. Aber wie war das dann, da in Freistadt auf dem Marktplatz zu stehen und alle wiederzusehen?
Also wir haben gewusst, es treffen sich einige Leute für uns und wir haben das auch über unseren
Social Media Account
haben wir da einen Post gemacht, wenn wir nach Hause kommen und dass halt die Leute Zeit nehmen und da auf dem Marktplatz, wir nennen es übrigens Hauptplatz für uns.
Ja, okay, ja.
Und dann kann man mit denen ein bisschen anstoßen und quatschen, weil es ist trotzdem viel Zeit vergangen. Und dann haben wir schon gemerkt, da ist ein bisschen was im Busch. Also,
es wird größer wie gedacht, ja. Dann waren wir natürlich aufgeregt, aber wie wir da dann reingefahren sind, war irgendwie gar nicht so das, oh, wir werden gefilmt oder wir werden fotografiert, sondern einfach nur so Tunnelblick, wer ist alle da und nach der
Ulle. Das haben sie von der Altstadt, wo du da reinfährst, links und rechts die Leute aufgestellt und da mit Plakaten auf uns gewartet und auch viele Leute, die wir gar nicht kennt haben.
Wir waren nur begeistert und ein bisschen überfordert und ja, die Tränen sind geflossen natürlich bei mir, bei dir.
Und, ja, natürlich auch ein bisschen.
Und also, alle in den Arm geschlossen, ja, es war.
Also waren so viele Leute, die haben dann von der Stadtgemeinde nur ein Bierfass zum Anschlagen bekommen. Das habe ich jetzt wohl komplett versaut, aber bin ich nicht so gut in sowas. Und dann, ja, also so viele Leute auf uns warten, das war schon verrückt. Das ist jetzt im Nachhinein, auf der Reise bist du immer in so einem Tunnel drin und dann irgendwie so auf dich wer wartet, so, das begreift man ja gar nicht. Also das war dann schon im besten voll Abschluss. Voll
besonders, ja. Ich meine, der Kulturschock war mal in Rom natürlich, so haben wir uns eh langsam wieder zurück von der Landschaft da und von dem ganzen Lebensstil, aber halt dann die Menschen wieder sehen, das war...
Und sie wollte dann vor der Grenze zu Österreich noch ein Wildschwein umbringen. Ja, genau. Wir haben da in der Natur gecampt, ohne SIM-Karten und nichts, aber wir sind komplett offline durch Italien gefahren, weil wir uns nicht ablenken wollten vom letzten Stück der Reise. Und dann sind in der Nacht Wildschweine gekommen und die sind hinten uns im Zelt, das ist so ein riesen Wildsack gestanden mit den fetten Zähnen. Und hat die ganze gestampft und uns angegrunzt und wir haben nur gedacht, so nah vom Zuhause weg, also nimmer weit weg und es kann doch nicht so enden jetzt, haben wir die ganze Zeit gedacht. Aber die war kurz davor, dass uns glaube ich verrahmt, aber.
Also da war irgendwie schon Todesangst. Da waren wir irgendwie dann schon sehr froh, wenn wir heil dann auf dem Hauptplatz angekommen sind. Irgendwie war das nur so ein Erlebnis, wo man nur so, ja, so eine große Angst erlebt und sie wirklich fürchtet.
Ja, aber viele, viele Auf und Abs, die ihr erlebt habt auf eurer 14-monatigen Reise. Und ich kann mir vorstellen, wie es dann ist, da anzukommen. Und es dann geschafft zu haben und dann vielleicht auch erstmal ein paar Tage kein Fahrrad mehr zu fahren. Ja, aber diese Reise hat sehr, sehr viel mit euch gemacht. Also euer Leben jetzt ist ein ganz anderes als das, was es vorher war. Ihr habt ein Yoga-Studio aufgemacht. Also Yoga ist nach wie vor ein großer Teil eures Lebens. Also nicht nur, dass es dir, David, es ermöglicht hat, Fahrrad zu fahren, sondern durch eure Zeit halt auch in Indien und da in der Yogaschule seid ihr jetzt Eigentümer eines Yoga-Studios bei euch. Also die Reise hat euch einfach wirklich komplett verändert, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Also
erstens sitzen wir gerade am Boden. Wir haben uns jetzt eine Bodensitzecke eingerichtet, genau. Weil wir einfach das auch von Indien und Nepal so mitgenommen haben, das am Boden sitzen.
Und dann, also wir sind nach Hause gekommen, also komplett überfordert, haben halt jeden Tag wieder unser Yoga gemacht und viel Wandern und Radfahren. Und dann merkst du dann, wie anders man worden ist. Einfach die bisschen Kleidung, was man sich gedacht hat, was man aufgehoben hat für zu Hause, ist viel zu viel und würde man teilweise gar nicht mehr anziehen und so viel sinnlose Sachen, was man sich aufgehoben hat. Und irgendwie haben wir dann mehr auf unser Bauchgefühl vertraut. Wir haben dann beide mega coole Jobs jetzt gefunden. Auf einmal ist eine Immobilie frei geworden, wo wir unser Yoga-Studio jetzt gerade vorbereiten.
Also wir können es erst eröffnen, dann im Herbst.
Genau, aber es ist irgendwie, läuft es gerade sehr, sehr gut so, das Leben.
Das
so.
Hat jetzt echt so. Der Kreis geschlossen und kommen schon wieder neue Abenteuer. Wir sind voll ausgelastet irgendwie gerade, gell? Also im guten Sinne.
Und also jeder sich gefürchtet, dass uns das schwer wird und es ist ein schweres Einleben.
Manchmal, ja.
Aber irgendwie.
Ich habe mir schwieriger vorgestellt. Wir haben uns eben gleich wieder so Projekte vorgenommen oder mit dem Podcast jetzt. Yoga-Studio, Buchschreiben eventuell und irgendwie, ja.
Also die Reise hat so im positiven Sinn verändert, dass man sich einfach über die Sachen jetzt traut, wo man sich nie getraut hat, davor vielleicht. Also auch wenn wir davor Yoga gemacht haben, ist es viel schlechter wie jetzt, also oder schlechter kann man im Yoga nicht sagen, aber wenn man sich nie traut, dass man sagen, machen wir vielleicht eine Ausbildung, eine Yogalehrerausbildung oder so. Und die Reise hat uns so verändert, dass wir jetzt zutrauen, die Jule übernimmt eine Waldkindergartengruppe. Ich habe da vor einem Management gearbeitet, fange ich als Fahrradverkäufer an, weil das schon immer irgendwie so in uns drinnen war, so was anderes zu machen. Und jetzt mit dem Yoga-Studio, also ich glaube...
Es ist auch sehr viel Risiko dabei jetzt, da, sich einfach zu trauen. Es gibt viel Yoga-Angebot schon, aber es passt jetzt so perfekt und wir müssen das jetzt einfach.
Ja, mega gut. Aber das ist dieser Mut, den ihr am Anfang gehabt habt, den ihr gezeigt habt, als ihr diese Reise ohne große Vorbereitung zu machen. Jetzt habt ihr halt eben diesen Mut, habt ihr gar nicht verloren. Im Gegenteil, er ist jetzt noch weiter, noch größer und richtig gut. Also wieder ein mega Beispiel dafür, wie Reisen das Leben nachhaltig verändern kann. Und das ist halt eben das beste Beispiel dafür. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch zum neuen Leben, zum Mut, zu ein bisschen Naivität, so eine Reise ohne Plan zu machen. Es ist ein geiles Beispiel dafür, dass es sich lohnt, ab und zu einfach ins eiskalte Wasser vielleicht zu springen.
Ja. Eisbaden gehen wir auch gerne.
Ja, sehr gut. Also ihr seid jetzt gerade erst zurückgekommen, ne? Ich habe gerade auf Instagram gesehen, ihr seid am 18.07. seid ihr, glaube ich, erst zurückgekommen. Also ihr seid jetzt noch keinen Monat zu Hause.
Ja. Und am 19. glaube ich, war dann die Feier. Also ja, 18. 19. sind wir heimgekommen.
Ja.
Wir sind jetzt noch keinen Monat zu Hause. Und eigentlich kann man sagen, wie gesagt, das läuft sehr gut. Wir fühlen uns sehr wohl zu Hause. Mhm. Ja. Es fühlt sich zwar schon an, als wäre man länger zu Hause, als wäre die Reise gar nicht so groß gewesen. Aber es ist immer nur ein Traum. Über Stunde, also über Stunde. Und hat nicht einmal.
Wir haben nur ansatzweise eure Reise angesprochen, weil so eine Stunde reicht einfach nie.
Für so viele Erlebnisse.
Und man müsste sich, aber wir müssten uns dann vielleicht einfach viel mehr nochmal vielleicht hinsetzen und das alles ausklamüsern. Oder aber, und das ist mein Vorschlag, ihr schreibt dieses Buch. Ihr findet irgendeinen Verlagsmitarbeiter, hört hier bestimmt zu und denkt sich so, ha, das hat Potenzial. Und dann findet man eure Kontaktdaten in den Shownotes und dann wird euch jemand anschreiben, hoffentlich. Und dann schreibt ihr dieses Buch, dann werde ich dieses Buch lesen und dann sprechen wir nochmal.
Ja, das hört sich geil an, ja. Also sind wir sehr gerne bereit dafür.
Also wir starten jetzt. Starten.
Also, ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr eure Reise mit mir und uns, die jetzt gerade zuhören, geteilt habt. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute für die Zukunft beim Fahrradverkaufen, beim Yoga praktizieren und im Kindergarten und beim Buchschreiben natürlich. Also ganz, ganz viel Erfolg und bis bald.
Danke, zu dir auch. Danke für die Einladung. Und falls wer Zweifel an der Reise hat, einfach auf den Podcast hören. Dann wird man schon, inspiriert und losfahren. Ja.
Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Nach 8 Jahren Arbeit, das ist das beste Feedback, was ich bekommen kann, dass die Arbeit, die wir machen hier im Team, das mache ich ja nicht alles alleine, dass das halt eben ankommt und dass es halt eben inspiriert und dass wir halt ein Teil eures Abenteuers sein durften. Also nochmal vielen Dank dafür.
Ja, wir müssen Danke sagen.
Ja.
Also, bis dann. Tschüss.
Ciao. Danke, tschüss.
Das war's für diese Woche, die letzte Folge im Januar. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Off the Path Podcast. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert haben solltet, dann freue ich mich auch, wenn ihr das macht. Und natürlich über einen Kommentar auf der Plattform eurer Wahl, beziehungsweise auf der Plattform, wenn es überhaupt geht. Auf YouTube oder Spotify kann man ja Kommentare zu den Folgen lassen. Würde mich freuen, wenn ihr das macht. Ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Tschüss und passt auf euch auf.